Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Ich bin weit weg. Hallo lieber Hennes.
Na, wir reden heute über ein ganz besonderes Thema, über ein, naja, quasi unser Lieblingsthema. Wir reden nicht über Musik, wir reden nicht über Filme. Wir reden, Achtung, wir reden über...
Über Frauen.
Ja.
Ja.
Und wer jetzt denkt, oh oh, das sind aber 5 € in die Shovi-Kasse. Nein, es geht um das Thema Frauen, denn Frauen sind was... sind was Wunderbares, oder?
Thomas. Denn heute ist der 8. März 2021 und heute exakt vor 100 Jahren...
Nee, das stimmt
Jahren
ja nicht. Heute ist ja nicht der 8. März. Das ist, du musst ja auch überlegen, das kann ja, die Leute können das ja hören, wann sie wollen. Wenn das jetzt einer am 9. März hört, denkt der, haben die Lack gesoffen?
Ach so, stimmt. Ich wollte jetzt gerade so ein schönes Intro machen.
Nee.
Du machst wieder alles kaputt.
Ja.
Nee, nicht nur.
So nicht der Ferne her.
Nein, vor 100 Jahren war das erste Mal der internationale Frauentag am 8. März.
Am 8.
Das ist jetzt 100 Jahre her.
Das hat sich jetzt so durchgesetzt, 8. März. Und da stelle ich doch gleich mal die provokante Frage in den Raum. Brauchen wir das überhaupt? Braucht denn die Welt einen Frauentag?
Also ich brauche ihn nicht,
ja,
aber ich bin
auch
ja auch keine Frau.
Ich glaube, ich kenne
natürlich
auch
brauchen wir einen Frauentag.
Nö.
Und vielleicht, bevor es richtig losgeht, möchte ich vielleicht noch was ganz Offizielles sagen. Also erstmal, eigentlich sind wir nicht wirklich kompetent, zu diesem Thema zu sprechen, weil wir keine Frauen sind. Also eigentlich müsste dann jetzt Martina Brandl von unserem Schwestern-Podcast.
Aber wir haben welche. Wir haben ja welche.
Und,
wir sind ja betroffen.
Und zum anderen sind wir weder Soziologen noch Historiker, dass wir auch wirklich in der Form faktisch so ordentlich darüber reden können, dass es auch alles rechtens ist. Also die Leute, die sich jetzt damit besser auskennen, bitte habt Verständnis dafür, dass wir da vielleicht jetzt nicht hundertprozentig immer richtig liegen, aber wir geben uns Mühe und wir haben uns beide gut vorbereitet.
Ja, und die Leute, die sich damit besser auskennen als wir, die sollen noch einfach mal die Fresse halten, denn das ist unser Podcast. Was habt ihr denn damit zu tun? Außerdem sind wir, wie gesagt, wir haben selber Frauen. Deswegen gehören wir ja zu den Betroffenen und können auch was dazu sagen.
Zu den Betroffenen.
Weil wir unsere Frauen lieben und leiden. Und ein großer Mann namens Peter Ustinov hat mal gesagt, Frauen muss man nicht verstehen, man muss sie lieben. Ja, und das ist so. Und Frauen können nämlich für sich selber das viel besser machen als wir Männer aus unserer Perspektive. Aber du hast schon recht, wir sind keine Frauen. Ja, wir sind genital anders bestückt. Deswegen haben wir da eigentlich gar keine Ahnung von, was Frauen eigentlich so in ihrem Leben so durchmachen und erleben, und Frauen sind anders als Männer, aber dann doch auch gleich. Aber meine Frage ist wirklich die, brauchen wir einen Frauentag, brauchen wir einen Kindertag, brauchen wir einen Tag des Mettbrötchens? Warum sind diese ganzen Tage eigentlich da? Ja, und da kommen wir auch schon auf das Thema, was ja auch dieser Podcast, blühende Landschaften,
also,
ein Ost-West-Dialog.
War das jetzt eine Frage oder war das mehr so eine Feststellung von dir?
Das war eine Frage, auf die ich selber antworte.
Soll ich dir?
Das kennst du doch von mir, dass ich Fragen stelle.
Ich hätte dir jetzt eine Antwort darauf geben können. Nein, denn die große, wunderbare, von mir wirklich sehr verehrte, ich möchte sie gerne mal kennenlernen, Alice Schwarzer hat vor ein paar Jahren etwas sehr Kluges gesagt. Sie hat gesagt, wir brauchen keinen Frauentag, der einmal im Jahr ist, sondern wir brauchen eigentlich 365 Jahre einen Tag für die Frau und auch einen Tag für den Mann und auch einen Tag für das Kind und auch für die Oma und auch fürs Mettbrötchen.
Ja.
Und da hat sie nicht ganz Unrecht.
Das stimmt. Und Alice Schwarzer braucht auch mal einen Tag für ihren Steuerberater, aber das nur nebenbei. Wir reden über Frauen. Wieso? Thomas,
du musst dringend wieder auf die Bühne, ich merke es.
Ich muss auf die Bühne, wenn du mir so eine Vorlage gibst, dann muss ich die natürlich...
Nein, aber weißt du, in dem Zusammenhang, ich habe ja auch immer, ich muss jetzt ganz ehrlich sein zu dir und ich weiß, du bist ja nicht so Karnevaltyp, aber weißt du, wie heißt es so schön bei Bab, ich bin Jack das ganze Jahr, weißt du, also ich brauche auch keinen Karneval, um lustig zu sein oder um zu saufen oder mich daneben zu benehmen, ich kann das ganze Jahr, aber da gibt es eben dann die katholische Kirche, die sagt, ja, jetzt darfst du, jetzt mal für ein paar Wochen darfst du die Sau rauslassen und dann, nee. Nicht.
Heute ist Totensonntag, heute wird aber gehen wir aber nicht raus. Heute bleiben wir im Hinterzimmer der Kirche und es dürfen nur die Messdiener hier in den Raum rein und sowas. Ja, reden wir über sowas.
Nein,
reden
wir über, aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema.
Der Frauentag war eigentlich der Ausschlag dafür, dass wir eigentlich drüber reden, denn wir sind ja immer noch ein Ost-West-Dialog und das Frauenbild oder der Status der Frau war ja doch ein anderer in der DDR als in der BRD und viele haben auch sagen auch 30 Jahre später noch, der Frau ging's in der DDR besser als im Westen. Und darüber will ich jetzt mal mit dir reden, ob dem wirklich so ist.
Oder und ich habe gleich zu Beginn, genau da über diesen Mythos möchte ich reden. Also das ist ein kleiner fieser Teaser. Also ich werde einen Mythos entzaubern und vielleicht da einige Leute vor den Kopf stoßen. Darüber, da freue ich mich jetzt schon drauf, mit dir darüber zu reden.
Lass uns doch einfach mal in der Gegenwart einfach mal anfangen, wo gesagt wird, wir brauchen eigentlich keinen Frauentag. Die Gleichberechtigung ist ja auch schon da und gesetzlich ist ja auch eigentlich schon festgelegt, dass Frauen das Gleiche verdienen sollen wie die Männer. Das ist ja tatsächlich, das wissen ja viele nicht. Es ist tatsächlich gesetzlich festgelegt. Aber faktisch ist es ja nicht der Fall. Ja, das heißt, wenn wir über Emanzipation reden, dann müssen wir darüber reden, dass das noch, dass wir da noch lange gar nicht sind, obwohl es sowas gibt wie eine Frauenquote. Wir haben eine Frau als Kanzlerin. Wir haben, was weiß ich, eine Landwirtschaftsministerin. Wir haben eine Schulministerin. Also wir haben ganz viele Frauen in der Politik. Da ist die Frau schon mal ganz weit vorne. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr gut, weil Frauen natürlich auch, das wissen wir beide, auch empathischer sind und sich auch wissen zu benehmen, mehr als Männer. Ich weiß nicht, wie du das festgestellt hast. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Band aufgetreten bin früher, als ich noch mit meiner Band unterwegs war, und es gab dann ab und zu mal den Fall, dass es dann auch Technikerinnen gab, nicht oft, aber es gab dann auch Technikerinnen, Tontechnikerinnen oder auch Roadies. Es gibt
fantastische Technikerinnen.
Ganz groß. Ich sag nur zum Beispiel unsere liebe Judith aus dem Quatsch Comedy Club.
Aus dem Quatsch Comedy Club.
Die ganz wunderbar auch abgemischt hat. Und aber wenn
unter anderem.
Nein, natürlich nur unter anderem. Aber wenn dann zum Beispiel mal eine Frau da einfach war, dann haben diese Männer diese Testosteronschleuder, diese Mucker, haben sich auf einmal ganz anders benommen. Da wurde geschäkert, da wurde geflirtet, da wurde eigentlich auch gar nicht so zotig, guck mal hier, na Mädchen, hier kannst du das denn auch mit dem Kabel? Nee, da wurde sich einfach benommen. Also so habe ich das festgestellt. Mhm. Und das tat auch eigentlich immer der Sache sehr, 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 sehr gut, wo man dann dachte, nee, das ist ja schon eine feine Sache, wenn wirklich auch eine Frau dabei ist, weil dann einfach die Männer sich einfach mal ein bisschen zusammenreißen, mit ihrem Chauvinismus einfach.
Ja.
Also habe ich zumindest, so habe ich das empfunden. Ich bin natürlich auch, ich kann mich natürlich auch nicht freisprechen, ich bin natürlich auch Chauvinist, ne? Und wie gesagt, Männer sind von sich aus halt auch so, das haben wir in uns, aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht unter Kontrolle kriegen können. Also ich glaube, dass wir schon auch so ein bisschen so erzogen werden, und es gibt bestimmt auch Bevölkerungsgruppen oder andere Gruppen, wo der Mann immer noch über die Frau gestellt wird, also gesellschaftlich und sozial, und das ist einfach nicht gut. Das merkt man ja auch. Und ich glaube, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, die auf einem guten Weg ist, aber noch lange nicht da ist, wo wir eigentlich hin sollten. Und deswegen finde ich das halt interessant, wie das in der DDR war.
Genau, aber ein ganz kleines Intro von meiner Seite, also als ich mich ein bisschen gekümmert habe und ein bisschen eingelesen habe in dieses Thema, da ist mir erstmal bewusst geworden, was in den letzten 100 Jahren alles passiert ist, also für die Gleichberechtigung der Frau, also was da gesellschaftlich alles passiert ist, natürlich auch, wie sich das Männerbild in den letzten 30, 40, 50 Jahren gewandelt hat, das darf man ja auch nicht vergessen, und es ist einfach unglaublich, wenn man zurückdenkt, 1900, also wirklich 1900, also vor 121 Jahren, da hatten Frauen kein Wahlrecht, sie durften nicht studieren, sie durften eigentlich gar nichts, sie durften gebären und durften die Brut großziehen und durften dem Manne zu Willen sein, und wie du ja als Wessi besser weißt als ich, das war ja gesetzlich ganz, ganz lange verankert, dass die Frau dem Manne in der BRD sexuell zu Willen sein musste, und auch war noch in diesem Gesetz verankert, auch mit Freuden. Also sie musste das monatlich, das war monatlich aufgeführt, das musste sie monatlich, also den Sex musste sie mit ihm vollziehen, mit Freude, nicht einfach nur so, naja, jetzt machen wir das mal. Und das gab es natürlich alles in der DDR nicht, aber wenn man sich das alles vorstellt und natürlich der Trend der Frauenbewegung basiert ja auf den sogenannten Suffragetten, also Suffrage aus dem Französischen, das Wahlrecht. Das fing tatsächlich nicht in Moskau an oder in China oder sonst wo, sondern tatsächlich in Großbritannien bzw. in Amerika, und schwappte dann nach Deutschland rüber, und die Alice Schwarzer der 10er Jahre, das war Clara Zetkin. Und Clara Zetkin war diejenige, die in Deutschland den Frauentag sozusagen mit gefördert und mit initiiert hat. Und das ist einfach wahnsinnig interessant, was dann eben über die Jahrzehnte in Deutschland passiert ist. Also wenn wir wirklich jetzt nur mal bei Deutschland bleiben, also zum Beispiel gab es natürlich während der Nazizeit keinen Frauentag, während der Weimarer Republik schon, aber nicht während der Nazizeit, weil die Nazis sagten, das hat ja kommunistische und sozialistischen Background, wir wollen natürlich den Muttertag. Und deswegen
und die Frau gab es am also Herd und natürlich dann haben wir dann so Sachen wie das Mutterkreuz, Gebärmaschine und so weiter. Ne?
Genau. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie war das eigentlich in der DDR? Es war dann Kriegsende 45, 46 und viele, viele Männer und es gab dann, es entwickelten sich also zwei deutsche Staaten, beziehungsweise die eben durch die Besatzungsmächte sich herauskristallisierten und auf dem sowjetischen Besatzungsgebiet, da wurde eben die Gleichberechtigung sofort eingeführt aus rein ökonomischen Gründen. Denn sehr viele Männer waren aus dem Krieg nicht zurückgekehrt. Es gab einen enormen Frauenüberschuss. Und wie soll man einen Staat aufbauen, in dem man sagt, so, Frau muss aber an den Herd. Das funktioniert einfach nicht.
Ja, da ist ja deswegen, auch der Begriff der Trümmerfrau ist da ja auch. Ne? Es gab ja nur Trümmerfrauen, es gab ja keine Trümmermänner. Ja,
es gab kein.
Die Trümmermänner, so die lagen aus. Ja alle unten drunter oder waren weg. Und die Frauen haben das aufgebaut.
Ne? Und ich kamen viele glaube, Jahre später
ich ja, glaube, dass das aus in der DDR zurück. Weil du das halt auch sagtest, Kommunismus, ich glaube, das ist ja auch im kommunistischen Manifest auch so angelegt, dass die Gleichberechtigung der Frauen. Also jetzt also nicht nur arbeitsmäßig, sondern auch gesellschaftlich, aber ich glaube, die Realität sah dann doch ein bisschen anders aus, nicht wahr?
Die sah anders aus, weil es letztendlich, wenn du diesen ökonomischen Zwang hast, dann interessiert dich einfach schlichtweg überhaupt nicht mehr oder das ökonomische Interesse hast, dann interessiert dich das einfach nicht mehr, ob da ein Mähdrescherfahrer sitzt oder eine Mähdrescherfahrerin. Dann ist es völlig Wurst. Und ich sag das jetzt mal und damit fange ich schon mit der Entzauberung des Mythos der Gleichberechtigung in der DDR an. Da kannst du eigentlich zu jeder Diktatur auf dieser Welt gehen. Bestes Beispiel Volksrepublik China. Auch da gibt es die sogenannte Gleichberechtigung. Da arbeiten Frauen auch in Männerberufen. Und für mich ist eben Gleichberechtigung nicht, dass die Frauen genauso hart arbeiten müssen wie die Männer, sondern Gleichberechtigung heißt, dass die Frauen auch gesellschaftlich was zu melden haben. Und das Interessante ist ja in der DDR, und das ist eben der Mythos der Gleichberechtigung der DDR, und ich weiß, dass jetzt viele Nostalgiker und viele DDR-Fans werden jetzt sagen, das stimmt gar nicht, das ist alles gelogen. Fakt ist ganz einfach eins, dass die DDR-Bürgerin, die DDR-Frau, die taffe, arbeitsstrebsame DDR-Frau, die hat ja nicht nur viele, viele Stunden, 40 bis 50 Stunden am Fließband gestanden und hat da richtig hart gearbeitet. Wenn sie nach Hause kam, dann wartete die Brut auf sie, das Kind oder die zwei Kinder oder die vier Kinder und der Ernährer, der Mann kam dann nach Hause und wollte gefälligst was zu essen haben. Das heißt, die DDR-Frau kam im Gegensatz zur BRD-Frau auf ungefähr über 90 Stunden Arbeit pro Woche, weil eben die Haushaltsarbeit eben auch Arbeit ist. Und es ist eben nicht irgendwie so, es gibt ja dieses Lied von Johanna Kotschian, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. So, ne? Und das ist eben genau die Nummer, um die es geht.
Das ist ja nichts anderes als Patriarchat mit Hintertür gewesen. Also
absolut.
Auf einer Seite hast du das Recht zur Arbeit, und natürlich auch die Pflicht zur Arbeit, aber das dann auch gesagt hätte werden können, ja, der Mann muss aber dann auch im Haushalt mitmachen. Also wenn dann Gleichberechtigung, dann da auch. Das war ja nicht der Fall. Und was das wir ja natürlich aus dem Westen immer gesehen haben, halt, während bei uns im Westen, in den Parlamenten, ja doch, einige Frauen, das wurde in den 80er Jahren natürlich auch durch die Grünen halt auch immer mehr, aber im Osten, sowohl in der DDR als auch in der Sowjetunion, das waren ja nur wirklich alte, steinalte, weiße Männer. Da gab es ja überhaupt gar keine Frauen im Politbüro. Da wird immer gesagt, ja, was ist denn mit Margot? Ja, sicher, klar, ne? Als Olle vom Erich hat die da ihr repräsentatives Amt da ausgeführt, aber Frauen hatten doch politisch überhaupt nichts zu melden in der DDR.
Na, du musst dir das einfach vorstellen, es ist relativ banal. Stell dir vor, du arbeitest in der Fabrik oder irgendwo wirklich körperlich sehr, sehr hart. Dann kommst du nach Hause, musst dann noch also die Familie und den ganzen Haushalt führen. Fällst dann also abends um 9 oder um 10 müde ins Bett, weil du ja am nächsten Morgen um 4 oder um 6 schon wieder aufstehen musst. Dann hast du schlichtweg keine Zeit, dich weiterzuentwickeln. Oder aber eben auch nicht in Führungspositionen zu kommen. Ja, geschweige denn irgendwie politisch irgendwie mitzumischen. Du hast es einfach nicht mehr geschafft. Und die DDR, und das gilt für die Volksrepublik China, aber eben auch für andere Diktaturen, war ein patriarchalisches Land. Und in der Regierung, hast du es ja schon richtig gesagt, saßen ausschließlich Männer, bis auf 3, 4 Frauen. Es gab natürlich die gefürchtete Hilde Benjamin, das war die DDR-Justizministerin, die wirklich mit eisernen Besen gefegt hat, oder natürlich auch Margot Honecker, die für eigentlich die zweitwichtigste Frau nach ihrem Mann war, nach Erich war, weil sie war ja für die Jugend und für die Bildung zuständig, für die Kinder und Jugend. Und das war ja eben auch, das vergessen eben auch viele, das war ja eben auch alles abgefedert durch die DDR, aber eben auch mit diesem ökonomischen Hintergrund. Weil ja, im Gegensatz zur Bundesrepublik gab es Kindergarten und Krippenplätze ohne Ende. Krippen gab es meines Wissens im Westen gar nicht. Aber Kindergartenplätze gab es ohne Ende in der DDR. Mal mehr, mal weniger. Ich weiß, dass meine Mutter Schwierigkeiten hatte, mich unterzubringen. Sie wollte mich eigentlich in einem evangelischen Kindergarten unterbringen, aber das hat leider nicht geklappt, weil sie eben mich nicht in einen staatlichen Kindergarten unterbringen wollte, weil eben da schon politisch auf mich eingewirkt wurde. Also das hatte zwei Vorteile. Zum einen konnten die Frauen weiterhin arbeiten gehen, wenn also die Kinder im Kindergarten oder in der Krippe waren. Und zum anderen wurden die Kinder und die Jugend schon politisch geformt. Das darf man alles nicht vergessen.
Ja, aber wenn wir jetzt erstmal alles mal nicht außer Acht lassen, aber wenn wir jetzt versuchen, das mal abzuwägen. Wenn wir sagen, okay, das ist ein Patriarchat mit Hintertür und die Hauptsache, die Frauen sind beschäftigt, dann machen sie sich auch keine Gedanken, dass sie irgendwie auf blöde Gedanken kommen können und aufständig werden könnten. Trotzdem diese ganzen Sozialleistungen und so weiter, Die haben ja dann dafür gesorgt, dass dieses Land auch funktioniert hat, sage ich jetzt mal vorsichtig, und dass Frauen auch entlastet worden sind mit vielen Sachen. Mhm. Also das trug sich natürlich alles sehr, sehr gut nach außen. Und das ist ja die Frage, die über diesem ganzen Podcast von uns steht. War denn da alles schlecht? Oder gab es auch Sachen, wo man sagt,
das ist eben alles Ansichtssache. Und ich, wie gesagt, meine Meinung ist einfach, oder es ist relativ einfach und auch ganz klar. Es war eben meiner Meinung nach eben eine Gleichberechtigung mit Hintertürchen, die eben ausschließlich aus ökonomischen Gründen lief. Also zum Beispiel Abtreibung. Das war ja in der Bundesrepublik ein riesiges Problem.
Riesig.
Das gab es alles in der DDR nicht, dieses Problem, sondern Abtreibung war völlig normal, gab es überhaupt kein Problem.
Ja, also diese Pille, da gab es so eine Pille, glaube ich, oder bei
genau,
euch,
die sogenannte Wunschkindpille, die dann im Westen einfach nur Pille hieß oder Antibabypille. Ja. Antibabypille ist schon ein böses Wort, muss man dazu sagen.
Ist auch,
Aber also Abtreibung, Wunschkindpille und lauter solche Geschichten, das war also alles überhaupt kein Problem, auch was die Scheidung betrifft. Es ging letztendlich alles darum, um es mal ganz böse zu sagen, um den Betriebsablauf nicht zu stören.
Ja.
Das heißt, um den ökonomischen Ablauf nicht zu stören. Das heißt, wir können uns als Staat es nicht erlauben, auf irgendeine einzige Arbeitskraft zu verzichten. Ich weiß nicht, wie war denn das im Westen? Konnte man schon ab der 8. Klasse, beziehungsweise konnte man nach 8 Klassen schon abgehen?
Also ja, klar, konnte man, ja sicher. Also ich kenne auch einige, die dann abgegangen sind. Also sowohl eigentlich mehr die Jungs halt, ne?
Naja, klar. Ich meine, das war natürlich auch sehr im Interesse der DDR.
Ja.
Also es war ihnen auch sehr recht und da wurde man auch überhaupt nicht gesellschaftlich geächtet.
Ja.
Ganz im Gegenteil, da war man schon wieder eine volle Arbeitskraft und man konnte den auch einsetzen. Also das ist eben genau der Gedanke, der dahinter steckt. Und deswegen ist es, muss ich sagen, ist es ein Mythos, wenn man immer sagt, das war ja alles so toll.
Da können wir jetzt 2021 gut drüber reden, Thomas. Entschuldige, dass ich dich da unterbreche, aber war das den Leuten damals in der DDR bewusst oder wurde das einfach akzeptiert oder wie war das? Also ich meine, man hat ja da wirklich in dem System gelebt und wusste ja auch, okay, hier sollen die Räder sollen halt nicht stillstehen und wurde das einfach so abgenickt oder wie hast du das empfunden? Ich meine, du warst natürlich noch klein damals, aber jetzt aus Erzählungen oder so.
Naja, also es wurde natürlich alles abgenickt, weil ich bin da ja hineingeboren worden, 1963. Ich kannte es nicht anders. Es war schon immer so. Das hatte eben zur Folge, dass die DDR-Frauen, und das können, glaube ich, viele Wessis bestätigen, einfach sehr, sehr tough sind oder sehr, sehr tough waren, sehr selbstbewusst, auch pragmatisch von ihren Entscheidungen her, sehr schnell, praktisch auch. Also weil sie letztendlich gar keine Zeit und gar nicht die Kraft hatten, da lange rumzugrübeln und lange rumzudoktern, sondern einfach, okay, es müssen Entscheidungen her und zwar sofort. Ganz im Gegenteil, und das ging aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt, bis eben die Männer gesagt haben, okay Mädel, bis hierhin, aber die wirklich interessanten Sachen, also in Sachen Politik, wirkliche Entscheidungen zu fällen, auch familienpolitisch, lauter solche Sachen, das mach alles ich.
Na, auch da war es wieder so, dass die Männer, das Problem ist ja, dass die Männer dann immer diejenigen sind, die entscheiden. Ne, die Männer sind die entscheiden, es gibt jetzt eine Quote, es gibt jetzt eine Gleichberechtigung und die Frauen werden eigentlich gar nicht gefragt. So, das ist ja genau, darüber haben wir ja am Anfang geredet, dass wir als zwei Y-Chromosomen hier, ne, XY, da eigentlich die Fresse halten sollten. Aber ich finde es natürlich halt auch interessant, wie das war zwischen Ost und West. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich fast graue Haare darüber gekriegt, wie rückständig das ist. Im Westen war bis weit Wahnsinn, in die 70er Jahre. Ja, ich meine, Mann und Frau sind erst, das war mir überhaupt gar nicht klar, seit 1958 gleichberechtigt in der Politik. Und eine Sache, wo wir über Abtreibung gerade gesprochen haben, das wurde mir dann natürlich, da war ich 9 Jahre alt, als das dann wirklich im Stern war, dieses legendäre Titelbild, wir haben abgetrieben, wo prominente Frauen dann gesagt haben, wir haben abgetrieben, das war dieser Paragraph 218. Das wurde ja erst dann 1977 dann auch erst aufgehoben, dass man dann abtreiben durfte und so weiter, ne? Und das ist auch natürlich, aber was ich halt mir dann halt auch aufgefallen ist halt dann so Sachen wie halt dann die Frauen in der Politik, da gab es halt auch nicht so viele, die wurden dann aber quasi auch immer so als Alibi-Frauen nach vorne gebracht hier.
Naja, es gab ja über viele Jahre das Schimpfwort Emanze, ne? Emanzipierte Frau, eine Frau, die selbst bestimmt ist. Da gab es eben diese Karikatur und die Galionsfigur war natürlich Alice Schwarzer. Aber man muss wirklich sagen, man kann Alice Schwarzer gar nicht genug danken, mit was für einer Energie sie ihr ganzes Leben lang gekämpft hat und was für eine tolle, kluge Frau sie ist. Es ist ungeheuerlich. Und du hast recht, auch als ich mich damit beschäftigt habe und die vielen Sachen, die man dazu lesen kann, es ist ungeheuerlich auch, was da im Westen passiert ist. Also wie Frauen da untergebuttert worden sind und also nichts zu melden hatten.
Ja. Das ist also heute, ne, heute aus unserer Sichtweise blickt man zurück und denkt so, ja, das ist ja, und das ist ja alles gar nicht so lange her.
Das ist ja gar nicht so lange her.
Das ist ja irgendwie
eben auch so, wenn du denkst, und der Internationale Frauentag ist eben auch deswegen wichtig, weil es eben in vielen Ländern, also wenn ich jetzt an die arabische Welt denke zum Beispiel, da haben Frauen gar nichts zu melden.
Gar nichts,
da dürfen die noch nicht mal Auto fahren. Also das sind lauter solche Geschichten. Oder du kennst ja, da gibt es ja auch sehr viele schöne Filme, also Jentl zum Beispiel von Barbara Streisand, da geht es ja darum, wunderbarer Film, fantastische Musik. Da
Mandy Patinkin, ja, auch dass, ganz großartig in dem Film.
Ja, Mandy, der ja bei, wie heißt die Serie?
Homeland.
Homeland mitgespielt hat.
Ja, genau.
Und Jentl, fantastischer Film. Da geht es darum, dass ein junges Mädel, gespielt von Barbara Streisand, studieren will. Und sie ist eben in dieser jüdischen,
orthodoxen, sehr starken
Gesellschaft.
Genau.
Ja. Sehr stark religiös. Und die sagen, nee, du darfst nicht studieren. Wieso denn? Weil du eine Frau bist. Und dann verkleidet sie sich als Mann und studiert heimlich. Und da gibt es ja eben auch ganz, ganz viele Bücher, ganz viele Filme zu diesem Thema, was hochinteressant ist. Es gibt ja auch diesen völlig verrückten Roman, die Päpstin, die Historiker sagen, es ist Quatsch. Es gibt aber wiederum andere, die sagen, nee, es gab tatsächlich mal eine Päpstin. Also einfach die Tatsache, dass es einen Papst gibt und dass es immer ein Mann sein muss, ist sowas von irre. und völlig widernatürlich und verrückt und keiner versteht das.
Also dieses ganze Konstrukt, aber ich möchte noch mal ganz kurz auf dieses auf diesen Begriff Emanze, weil damit bin ich natürlich auch dann konfrontiert worden mit Emanze und Ali Schwarzer war ja auch die Vorzeige Emanze. Ich habe mich mal vor vielen Jahren mal mit einem nach einigen Bieren darüber gestritten, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer emanzipierten Frau und einer Emanze. Ja, also eine emanzipierte Frau ist eine Frau einfach, die ist einfach emanzipiert und die macht da keinen Hehl draus. Und die
eigentlich auch nicht drüber.
Die redet auch nicht drüber, das wird gar nicht thematisiert.
Die ist einfach selbstbewusst und weiß, was sie will.
Und eine Emanze ist halt eine, die jetzt quasi dann im lila T-Shirt und was weiß ich. Ich kann mich erinnern, an der Uni gab es einen Frauenraum und also da wurde dann auch einfach, das war dann so Anti-Männer. Mäßig, ne? Ja. Und klar, aber es gibt da halt auch wirklich Unterschiede. Ich möchte mal kurz, du hattest das vorhin gesagt mit dem Suffragé, weil mir ist der Begriff Suffragette natürlich geläufig, ne? Durch Mary Poppins und auch durch David Bowie, Suffragette City natürlich, ne?
Ja, natürlich.
Hey man und so. Aber das kommt aus dem Französischen? Was heißt das Suffragé? Erklär mir das doch mal bitte.
Wahlrecht, das heißt Wahlrecht. Und jetzt muss man sich einfach vorstellen, dass bis vor 100 Jahren oder bis vor 110 Jahren hatten Frauen kein Wahlrecht. Die hatten einfach nichts zu melden. Das ist aus unserer heutigen Sicht unvorstellbar.
Undenkbar, Ja, aber es gibt Länder, wo es immer noch so ist. Aber ich muss jetzt eins sagen, meine Mutter, ich komme ja aus so einem SPD-Haushalt, ja, und meine Mutter war sehr, sehr engagiert in der ASF, in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, oder wie mein Vater immer sagte, Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Furien. Das hat mein Vater gesagt, mein Vater selig. Und aber da muss ich wirklich sagen, da wenn ich da zurückdenke daran, mein Vater hat meine Mutter immer machen lassen. Ne? Also er war nicht immer ihrer Meinung und ganz oft nicht sogar. Also gerade was Politik angeht, weil sie war wirklich schon sehr stark sozialdemokratisch verstrahlt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich sehe das auch mittlerweile auch ein bisschen kritischer alles. Aber sie war da sehr, sehr engagiert und er hat sie machen lassen. Und sie hat 1982 eine Reise angetreten nach Korea, glaube ich auch von der SPD aus und war für 6 Wochen irgendwie weg. Und mein Vater hat gesagt, nee, mach das. Du hast jetzt die Möglichkeit, mach das jetzt. Und jetzt rückblickend fand ich das total toll, einfach so, weil meine Mutter sich da auf ihre Art auch, sie war auch Hausfrau und alles, und mein Vater wäre nie auf die Idee gekommen, sich in die Küche zu stellen. Das ist halt auch eine ganz andere Generation. Aber ich habe das jetzt so ein bisschen mal versucht, auch mit meiner Situation und auch mit meiner Frau mal so ein bisschen zu vergleichen. Meine Frau macht ja auch das, was sie will. Sie ist ja auch Künstlerin und wir sind ja im gleichen Bereich irgendwie auch tätig und wir wissen auch, was das heißt. Aber jetzt nur mal ganz kurz von wegen Gleichberechtigung. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, aber durch Corona, genau vor einem Jahr, hat meine Frau gesagt, wenn wir jetzt zu Hause sind und du denkst, dass ich mich jetzt jeden Abend an den Herd stelle, hast du dich sowas von geschnitten. Ja. Das heißt also, seit einem Jahr wechseln wir uns essenstechnisch ab. Und ich
das war für dich natürlich eine Umstellung, weil du ja eigentlich die Küche noch nie von innen gesehen hattest, ne?
Ja, das war ein ganz neuer Ort. Was ist das denn? Was ist das? Das ist der Kühlschrank.
Was ist das denn hier?
Was ist denn diese Person? Was ist das denn hier? Das wird ja heiß hier. Au.
Das ist ja furchtbar. Da möchte ich nie wieder reingehen.
Nee, bitte. Geh du doch dahin,
und mach bitte die Tür zu. Mach bitte die Tür zu, damit ich nicht sehe, wie du dich abschuftest.
Ganz genau, ja. Gebrüder Blattschuss. Frühstück.
Genau.
Muss ich auch dran denken. Naja, und ich habe das natürlich auch zuerst ungern gemacht mit Widerwillen, weil ich auch natürlich dachte, ich kann überhaupt nicht kochen, das ist auch doof, das macht mir auch keinen Spaß. Mittlerweile ist es gang und gäbe bei mir. Mittlerweile, ich meine, gut, wenn mir mal ein Gericht gelingt, und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Männern und Frauen, Frauen machen einfach, Männer müssen halt immer ein großes Ding daraus machen. Wenn mir jetzt zum Beispiel ein Gericht gelingt, ja, was weiß ich mache eine Pizza oder ich mache hier was ich, einen Burger, und dann heißt es tagelang, aber ne, der Burger war gut, ne, hier, gut, ne, hab ich gut gemacht, ne, hier. Ne. Wir wollen halt immer Lob haben. Da sind auch unsere Mütter ein bisschen mit dran schuld, natürlich. Ja,
es gibt auch Leute, die dann in den sozialen Medien, das sind meistens Männer, die dann ihr Essen fotografieren.
Ja, ja.
Und die ärgern sich dann, dass sie nicht genug Likes dafür bekommen.
Aber wie war das denn bei euch zu Hause? Bei Nikolais in Leipzig, konnte deine Mutter sich verwirklichen? Wie war das denn?
Ja und nein. Also, ich will jetzt nicht schlecht über meinen Vater sprechen, aber es war dann doch sehr klassisch und patriarchalisch. Ja. Und im Rückblick muss ich sagen, als ich dann in die Rolle eines Ernährers, beziehungsweise Ernährers nicht, aber eines Ehemannes und auch eines Vaters kam, ist mir doch einiges rückblickend bewusst geworden, weil die eigentliche Emanzipation der Frau fand ja beim Mann nicht statt. Also worauf ich hinaus will ist, mein Vater kannte die Küche, also er wusste, es gibt eine Küche in der Wohnung und er wusste auch, wo der Herd ist. Er hatte davon mal läuten hören, dass es das gibt. Aber im Großen und Ganzen, also lange Rede, kurzer Sinn, mein Vater war, ich hoffe, er, wenn er jetzt zuhören sollte von Wolke 7, er war auf meine Mutter doch angewiesen. Und das ist ja genau der Punkt, um den es darum geht, also in der Frauenbewegung beziehungsweise in der Gleichberechtigung, dass die Frauen nicht mehr abhängig sein wollen von den Männern. Aber die Männer, und das ist war den Männern nie klar, oder das ist den Männern im Patriarchat niemals klar gewesen, die Männer waren immer abhängig von den Frauen, weil die haben ja alles gemacht, die haben den Haushalt, die waren für das Soziale zuständig, für die Freunde, für die Partys. Mein Vater ist früh nach Hause gekommen mit seinen Kumpels. Und dann hat er meine Mutter geweckt, gesagt, ja, mach mal Schnittchen und mach mal Bier auf und mach mal. Hm. Das ist unvorstellbar. Das war aber normal. Das war völlig normal. Und mein Vater hat das nicht gemacht, weil er ein böser Mensch war oder ein Idiot. Gar nicht. Weil das alle seine Kumpels gemacht haben.
Ja, aber das war so. Nicht vergessen. Das war so. Natürlich,
das war so. Klar. Weißt du, und wir denken einfach mal ganz kurz an deinen Kollegen aus Bochum, an Herbert Grönemeyer. Wann ist ein Mann ein Mann? Durch die Gleichberechtigung hat sich natürlich das Männerbild auch verändert. Und das ist auch gut so, weil im schlimmsten Fall, sage ich erstmal so, wenn meine Frau sich plötzlich in einen anderen Mann verliebt und mich verlassen sollte, und dann bin ich alleine, dann kann ich sehr wohl mir meine Socken stopfen und mir ein Essen kochen und Wäsche waschen und mal feucht durchwischen. Ich bin auf keine Frau angewiesen. Und das war den Männern, oder das ist den Männern im Patriarchat in keiner Weise bewusst, wie sehr die von den Frauen abhängig sind. Und das ist so verrückt und eigentlich auch lustig.
Eigentlich, und natürlich, ich glaube, das große Problem ist, dass die Leistung der Frau halt auch nie gewürdigt worden ist. Und dass man sowas auch dann auch gesagt hat, so, okay, wir brauchen jetzt einen Frauentag, um das einfach mal zu thematisieren. Und ich glaube, diese Würdigung ist halt das Wichtige einfach, was du jetzt einfach merkst, wo man jetzt in der Corona-Zeit gedacht hat, okay, es sind jetzt die Pfleger und die Briefträger, die jetzt einfach mal abgefeiert werden müssen, wo man einfach sagt, die gehören eigentlich die ganze Zeit abgefeiert. Das sind eigentlich die Helden. Nicht die Leute, die für ein paar Millionen Bälle auf Tore schießen oder mit dem Auto im Kreis fahren, sondern Leute, die hier dieses Land am Laufen halten. Ja, und das sind und diese Gesellschaft. Und dass da immer wieder darauf hingewiesen werden muss, ist eigentlich das Fatale, glaube ich. Ne? Dass wir Männer immer wir können uns unheimlich gut selber feiern. Das können Frauen, glaube ich, nicht so. Ich glaube, dass Frauen einfach, die interessiert das auch gar nicht. Die wollen diesen ganzen Ruhm. Frauen sind da auch gar nicht so ehrgeizig. Warum gibt es so wenig Frauen als Komiker? Weil Frauen einfach nicht so einen an der Klatsche haben wie wir. Ja? Weil
meinst
wir uns,
du? Nee, ja, ich sehe es ein bisschen
anders.
Wir
müssen uns produzieren. Doch, Thomas, wir müssen uns produzieren. Und wir müssen, guck mal, wenn mir was gelingt in der Küche, dann mache ich ein totales Fass auf und mache hier bla bla bla. Warum sind denn die ganzen Chefköche im Fernsehen, warum sind diese ganzen Bratzen denn alles Männer? Und warum sind dann so wenig Frauen denn
wirklich,
dabei?
Das ist zum Beispiel wirklich eine sehr gute Frage. Warum ist der Fernsehkoch immer noch eine Männerdomäne? Ich verstehe es nicht.
Seit Max Inzinger geht das so, ja. Da gab es mal eine, das war die Sarah Wiener und das war es dann auch schon. So.
Ja. Und die ganzen Superstar-Köche sind alle Männer. Und das ist nicht richtig, das stimmt einfach nicht. Weil Frauen sind die Köche. Frauen haben sich die Gerichte ausgedacht. Das waren immer Frauen. Aber es ist eine Männer. Und letztendlich, wo es ein bisschen bröckelt, was auch bis vor 20 Jahren auch eine reine Männerdomäne war, aber das bröckelt seit 20 Jahren, das sind die Dirigenten, die Orchesterdirigenten. Mhm. Das war auch immer ganz klar eine Männerdomäne, wo ich sage, warum? Warum Herbert von Karajan? Warum muss das Leonard Bernstein? Warum können das nicht auch Frauen sein? Gut, ich möchte jetzt nicht unbedingt Renate Künast, die Neunte von Beethoven dirigieren sehen, aber sie ist ja auch keine Dirigentin. Nee. Aber es gibt eben auch, mittlerweile gibt es auch Dirigentinnen und das bröckelt auch so langsam, aber es sind so ganz merkwürdige Sachen, genau wie viele ja auch ein Problem haben mit Frauenfußball. Ich habe damit kein Problem, aber weil ich auch mich sowieso nicht für Fußball interessiere. Ja,
da rennst du bei mir auch offene Scheunentore
rein. Das ist mir eigentlich piepegal, ne? Aber es ist für viele Fußballfans, also die kriegen da graue Haare und vielleicht haben sie auch recht.
Es liegt doch daran, Thomas, dass Fußball ein sehr aggressiver Sport ist und ein sehr, sehr körperbetonter Sport ist. Ja, und Männer ja halt aggressiver sind als Frauen. Frauen können auch aggressiv sein, aber ich habe einem Frauenfußballspiel beigewohnt, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, da war die Frauenfußball-WM in Bochum, das war in Deutschland irgendwann mal, und da war ich mal da und das war dann okay, da hat man halt zugeguckt, aber da wurde jetzt nicht irgendwie groß geschrien oder die haben sich dann auch, wenn eine hingefallen ist, hat eine andere ihr aufgeholfen von der gegnerischen Mannschaft, also da sind Frauen einfach sozialere Wesen und Männer sind einfach auch doof, ja,
Männer sind auf ihre Art doof und Frauen sind aber auch auf ihre Art irgendwie doof. Also ich meine mal ganz ehrlich, in einem Zug zu sitzen und vor dir sitzt eine 6- oder 8-köpfige Gruppe im Zug, die nach Hamburg zum König der Löwen fahren und sie haben mehrere Flaschen Prosecco mit und sind die ganze Zeit am Gackern und Machen und Quatschen, das ist auch nicht schön.
Nee, das ist nicht schön. Also auch so Junggesellinnenabschiede, ja, das ist also ganz schrecklich. Das ist
auch nicht schön.
Das haben wir ja auch schon erlebt wo Männer dann so zu Steinzeitwesen werden, die sie ja sind oder die wir ja sind.
Und
auch
Frauen immer noch gackern und Frauen sind Frauen laut und werden, gackern.
Oh, Frauengruppen ist auch, da bin ich auch.
Nein,
auch
ich liebe Frauen. Frauen sind auf ihre Art doof, aber sie sind natürlich auch wunderbar und anbetungswürdig. Und Frauen sind eben anders als Männer, das darf man nicht vergessen. Und
da sprichst du jetzt aber ein großes Wort gelassen aus. Wirklich, Frauen sind anders als Männer. Thomas, ich weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann. Also ich weiß nicht,
doch, das kann
was
man
du
so
da jetzt gerade für ein Fass aufmachst. Weißt du, wo einem das auffällt? Das fällt dir auf in der Pubertät. Weil Frauen sind ab einem bestimmten Punkt, Mädchen in der Pubertät sind ab einem bestimmten Punkt viel weiter als wir Männer. Ja, die raffen viel mehr. Man könnte sogar sagen, sie sind vielleicht sogar ein bisschen abgezockter. Deswegen rennen wir Jungs in der Pubertät ja schreiend gegen Wände. Ja,
weil das stimmt. Also Frauen sind tatsächlich eher und schneller, was die Pubertät betrifft und in ihrer Entwicklung, sind aber in der Pubertät nachweisbar. Also ich habe da wirklich Feldstudien betreiben können, ungewollt, sind in der Pubertät wirklich also nicht Frauen, sondern junge Mädchen, unerträgliche Kotzbrocken, Jungens, wirklich, also unerträglich über viele Jahre. Und Jungs kriegen es irgendwie besser gewuppt. Also Jungs, ich krieg das ja hin, weil ja hier so ein Pubertant hier auch wohnt. Der hat immer so seine Phasen, da hat er so den Pubertätsblues. Aber im Großen und Ganzen ist er dann doch ansprechbar. Und er ist nicht so einer, der aufsteht, die Tür schmeißt, ihr seid alle scheiße, ich hasse euch.
Kann das bedingt bestätigen. Ich habe auch selber mal so Mädchen in der Pubertät erlebt, nicht meine eigenen, aber aus nächster Verwandtschaft. Aber ich habe auch natürlich auch mit Kollegen und mit Freunden gesprochen, die Mädels als Pubertiere haben oder hatten. Und das ist schon wirklich nicht ohne. Aber ich kann das natürlich nur aus meiner eigenen Sicht sagen, wo ich da wirklich als 14, 15, 16-Jähriger überhaupt nicht verstanden habe, was die Mädels eigentlich wollen, was ich jetzt eigentlich machen muss, damit ich irgendwie hier mal was landen kann, wurde mir dann echt im höheren Alter dann erst wirklich klar, dass es dann doch diesen starken Sprung gibt im gleichen Alter. Und deswegen rennen Jungs, glaube ich, in der Pubertät wirklich gegen Wände bei Mädchen und Frauen. Mädchen sind da in der Pubertät wie so Katzen, die mit so halbtoten Mäusen spielen. Weißt du, so, die machen das, die meinen das nicht böse, es ist einfach so. Und wir sind natürlich die halbtoten Mäuse, ne?
Ja.
Das ist absolut dieses
Bild. Das ist ein schönes Bild.
Ja, das
ist. Nein, aber du hattest furchtbar vorhin gesagt, es gibt nicht so viele Komikerinnen als männliche Komiker. Und das ist ja kein deutsches Phänomen, das ist ja weltweit so.
Ja, das stimmt ja auch mittlerweile auch nicht mehr. Aber
es ist mehr geworden, aber wenn ich ganz kurz was sagen kann, ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, mit dem schamlosen Drang, sich zu produzieren, was wir Männer einfach haben, mehr als Frauen.
Ja.
Aber was ich wirklich interessant und toll finde, also bei den tollen weiblichen Komikerinnen, es gibt auch weibliche Komikerinnen, die mir gar nicht gefallen. Also sie gefallen mir genau dann nicht, wenn sie genauso ordinär und zotig sein wollen wie ihre männlichen Kollegen, weil er gesagt hat, das will ich gar nicht sehen. Ich will ja dich ja, als
nur,
Frau
nur weil du eine
sehen.
Frau bist, bist du ja nicht automatisch besser. Auch das ist doch ganz klar.
Genau. Weißt du, nein, aber was ich meine ist,
das gehört doch zur Emanzipation dabei. Das wäre doch furchtbar, wenn alle weiblichen Komiker jetzt dir gefallen würden, nur weil es Frauen sind und so. Es gibt Frauen. Ja. Ich könnte dir auf Anhieb 3, 4 Komikerinnen nennen, die ich ganz furchtbar finde. Also auch inhaltlich ganz schlimm finde.
Ja.
Ja, weißt du, und es gibt einfach Komikerinnen, wo ich sage einfach, boah, die sind total toll und die haben es einfach raus. Wir haben ja schon über Anke Engelke gesprochen, die ich jetzt primär nicht
als Hill.
Anke Engelke würde ich zum Beispiel gar nicht so als Komikerin sehen. Sie ist zwar eine komische Darstellerin und eine komische Schauspielerin, aber eine Komikerin ist für mich immer noch jemand, der von sich aus halt auch Material schreibt und entwickelt. Wie jetzt zum Beispiel unsere geliebte Martina Brandl, ja, oder auch andere.
Aber ganz kurz noch zu, was Martina betrifft. Martina ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für, ich sag's mal blöd, also weiblichen Humor. Weil ich glaube, ihr Frauen habt so eine ganz eigene Sicht auf die Welt. Und das interessiert mich eben. Und das finde ich zum Beispiel bei Martina toll, dass sie eben ihren weiblichen Blick auf die Welt widerspiegelt. Und da wird's interessant und da wird's neu und da höre ich zu und lach mich kaputt, weil sie natürlich eine völlig andere neue Tür aufmacht. Aus meiner männlichen Sicht, wovon redet ihr eigentlich? Aber sie macht das so lustig und sie bleibt sich total treu
als Mensch.
Aber eben auch als Frau. Und das finde ich eben großartig und toll. Und deswegen ist eben weiblicher Humor ein anderer als männlicher Humor. Und das hat nichts damit zu tun mit besser oder schlechter, sondern der ist einfach anders. Weil Frauen einfach die Welt anders wahrnehmen. Und schon alleine, dass Frauen im Gegensatz zu Männern ein großes Bedürfnis haben, Freunde und Freundinnen zu haben und einfach auch Freunde einzuladen. Wir Männer, wir sind solche Höhlenwesen nach wie vor, so solche Cavemans nach wie vor, dass du sagst, ja, muss das sein, dass ich jetzt zum Essen komme? Ah, ich will eigentlich nur Netflix. Weißt du, ich habe hier noch 3 Staffeln, muss ich hier noch gucken und so, weißt du? So
mach schnell, dann ist nochmal ein Kühlschrank, ich mach mir das nachher warm.
Genau, so sind wir. Und da beneide ich die Frauen, dass sie dafür sorgen, dass wir den aufrechten Gang nicht verlieren.
Wir haben ja immer so dieses Männer sind so und Frauen sind so. Das ist im bestimmten Bereich ist das richtig. Das ist auch bestimmt irgendwie, hat was mit Genetik zu tun. Aber es ist ja keine Entschuldigung dafür, dass man für immer auf dem gleichen in der gleichen Höhle bleibt, dass man immer stehen bleibt. Und deswegen, das meine ich halt eben. Ne, wenn man sagt, so Corona ist alles scheiße. Ja, natürlich, klar ist das Kacke. Aber du musst ja auch das Beste aus so einer Situation machen. Und das Beste, was mir passiert ist im letzten Jahr, ist, dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Also beziehungsweise, ich habe jetzt nicht komplett aufgehört, aber ich habe das im Griff. Ja, und das hätte ich wahrscheinlich, ich habe halt gedacht, so wenn ich jetzt nicht aufhöre, jeden Tag ein Bier zu trinken oder abends einen Wein, dann bin ich ganz schnell Alkoholiker und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich das versucht in den Griff zu kriegen, habe es auch einigermaßen im Griff. Es gab neulich wieder einen kleinen Ausfall, aber trotzdem, ich bin kleiner Ausreißer, aber ich bin da trotzdem guter Dinge und das halt mit der Kocherei bei mir, wo ich gedacht habe, das kriege ich jetzt, dass ich mit über 50 nochmal anfange, mich nicht dafür zu begeistern, sondern dass ich einfach dieses Erfolgserlebnis auf einmal habe. Ich stelle mich an den Herd und mache was und es wird dann gut und es schmeckt. Und ich habe ja immer gesagt, ich koche ja eigentlich gar nicht, ich mache Sachen warm. Worauf meine Frau sagte, ja, aber das ist Kochen, Sachen warm machen. Damit beschreibst du das, was Kochen ist.
Nee, das stimmt nicht. Nee, es ist schon ein bisschen mehr als Sachen warm machen.
Es ist mehr, ja, aber es ist so dieses...
Und je länger du kochst, und ich bin ja übers Kochen über meine Söhne dran gekommen, weil ich ja auch so ein Tütenheini, Konservenheini, so. Yeah. Ich war wirklich immer so der Typ, der haute das dann wirklich so in den Topf, machte das warm und, lecker, ne, schmeckt doch.
Ja, ich weiß nicht, Papi, gibt's auch was irgendwie miss Gemüse oder so?
Was bist denn du für ein Kind, sag mal? Gemüse.
Komm, hör mal, Gemüse,
da
kommt Maggi rein, dann schmeckt das.
Der Maggi, so, weißt du, hier Tomatenketchup über die Spaghetti und fertig ist die Laube, was soll das denn? So, jedenfalls, meine Frau hat mich geneckt und dann habe ich wirklich angefangen zu kochen.
Und ich mache das jetzt also viele, viele Jahre und ich entdecke von Jahr zu Jahr mehr und mehr so kleine Raffinessen. dass man irgendwie sagt, ach guck mal, Gewürze sind auch nicht schlecht. Oder da mal so ein bisschen was ran und dort was. Also macht Spaß.
Salz an die Kartoffeln, jetzt mal ganz neu. Ja, so Kochbücher für Männer gibt's ja auch alles, ne? Das Echt? Ist ja auch so zum Beispiel so eine Sache, das wusste ich ja zum Beispiel auch gar nicht, dass es eine Frauenzeitschrift in der DDR gab. Ja, ja. Das ist, wenn wir jetzt natürlich, meine Frau, die liest halt auch so, manchmal so, ja, was ich über so Brigitte oder so, und was es bei uns halt alles so gab, Freunde, und jede Frau hat jetzt Barbara und bla bla bla. Aber
stimmt.
Gibt's ja alles, aber das, auch, ihr hattet ja auch eine Frauenzeitschrift. Jetzt mal ehrlich, Was war da denn los?
Ja, es gab natürlich Frauen, aber das war natürlich auch alles politisch unterfüttert und so. Es gab natürlich auch Modezeitschriften und so. Also man musste natürlich auch immer versuchen, dass man das Volk ruhig behält, weil natürlich klar, wir als Ossis, wir haben natürlich alle Westfernsehen geguckt und wir haben natürlich mitgekriegt, was es da für Angebote für die Frauen gab, obwohl wir natürlich auch gesehen haben, dass die Westfrau sozusagen nicht so gleichberechtigt war, beziehungsweise eben doch... das war eben, das lief eben anders im Westen als in der DDR. Und es gab mit Sicherheit auch die eine oder andere DDR-Frau, die gesagt hat, ach ja, also muss das sein, dass ich jetzt, ich muss so viel arbeiten und dann auch noch den Haushalt, eigentlich reicht das doch, dass ich Hausfrau bin. Und es ist ja eben auch so ein Ding, dass das Bild der Frau sich auch gewandelt hat, dass dieser Beruf, sage ich jetzt mal so, oder die Tätigkeit der Hausfrau, ist akzeptiert als Job, als Arbeit. Und Das wurde ja auch bis vor 30 Jahren, hat man gesagt, du bist eine Hausfrau, das ist keine Arbeit. Und Jeder, der schon mal, also Junggeselle war oder vielleicht meine eigene Wohnung hatte und dann einfach gesagt, so, ich habe jetzt nicht genug Geld, ich muss jetzt mal die Fenster putzen und ich muss jetzt auch mal das machen und die Wäsche und den ganzen alltäglichen Mist und einkaufen gehen und diesen ganzen Kram, also eigentlich alles Sachen, die Männer heute ganz selbstverständlich machen. Also einkaufen ist für keinen Mann irgendwie was Außergewöhnliches. Mein Vater hätte gar nicht gewusst, wieso, weshalb, warum.
Ach, so, das war bei uns aber so, guck mal, das ist ja erstaunlich. Ja. Bei uns war, und das habe ich auch...
Mein Vater hat Bier gekauft, mein Vater hat sich ums Bier gekümmert. Nee, das war ganz wichtig.
Bei uns war das immer so. Mein Vater hat immer extrem gerne eingekauft. Mein Vater hat sehr gerne Geld ausgegeben für Einkäufe. Und ich weiß auch, dass er unglücklich war, wenn er nicht das bekommen hat, was er irgendwie wollte. Er hatte auch so zum Beispiel so einen Metro-Ausweis. Und dann hat er immer auch auf die Angebote geguckt und hat dann immer Sachen gekauft. Aber Lebensmittel und so weiter, ich kann mich wirklich erinnern, das war immer die schönste Zeit mit meinem Vater, mit ihm zusammen einzukaufen. Und das habe
ich... Naja, bei euch gab es ja auch was. Bei uns im Osten gab es ja nichts.
Ja, eben, außer Bier. Ne?
Außer Bier.
So, zwischendurch mal, einmal im Monat, eine Flasche Bier, bitte sehr, Herr Nikolai. Aber nicht gleich alles alleine austrinken, ne?
Nicht alles auf Frau einen Rutsch.
Auch der Frau ein Pinchen abgeben, so. Und das habe ich wirklich von meinem Vater. Ich gehe total gerne einkaufen, auch jetzt in der Corona-Zeit. Meine Frau sagt immer, ja, aber da musst du ja noch in den Supermarkt und da gibt's das nicht. Ich so, du, das ist mir scheißegal. Ich fahr für dich durch die halbe Stadt, wenn ich hier ein bisschen einkaufen kann. Das ist, wenn ich das Richtige kaufe und ich mit dem richtigen Zeug nach Hause komme, ist das für mich der totale Erfolg. Das ist großartig. Ja. Also da sind wir natürlich halt auch ein Team im Haushalt sowieso auch. Wo wir haben so eine Trennung, wo wir sagen, also meine Frau kümmert sich um die Wäsche und ich kümmere mich um die Spülmaschine. So, Wenn meine Frau nicht da ist, mache ich auch beides mal, ne? Aber die Spülmaschine bin ich. So, Und das ist auch mein Zuständigkeitsbereich. Und da hat sie auch nichts zu suchen. Hier.
Ja.
Und bei Wäsche ist es, aber das kann ja jeder so machen, wie er will. Man kann sich ja mit den Sachen anders arrangieren. Aber dass es wirklich mal eine Zeit gab, wo sowas auch gesetzlich festgelegt worden ist, was der Mann zu tun hat und was die Frauen zu lassen hat. Ja. Das ist ja wirklich eine Zeit, müssen wir doch wirklich froh sein, dass das vorbei ist.
Absolut. Und wir müssen auch irgendwann mal darüber reden, mal eine Folge, wie sich das Bild des Mannes verändert hat. Also wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, Wann ist ein Mann von Grönemeyer. Da hat sich ja auch einiges getan, aber da müssen wir mal das nächste Mal oder irgendwann, das schreibe ich mir mal auf den Zettel, da müssen wir mal drüber reden. Also das Bild des Mannes, wie sich das gewandelt hat, kulturell und sozial und gesellschaftlich, weil das ist eben auch hochinteressant. Also wenn man sich so alte Filme anschaut oder überhaupt Filme, die in den 50er Jahren spielen, wie da der Mann noch drauf war oder noch früher und wie der Mann heute ist, und teilweise ist, also wirklich auch diese weichgespülten Latzhosenmänner, das ist aber auch.
Oh, da bist du jetzt ganz dünnes Eis, mein Freund. Vorsicht.
Ich weiß.
Ganz dünnes Eis. Da krieg ich jetzt schon wieder Ausschlag hier, wenn ich sowas jetzt.
Ja, höre. Aber dann haben wir doch ein schönes Thema.
Du kennst, ja, gut. Dann lass uns da mal jetzt mal kurz eine Pause machen.
Ziehst du neuerdings nur noch Latzhosen an?
Meine Frau lernte mich kennen, da trug ich eine Latzhose. Da war ich ziemlich ökig drauf. Da habe ich eine Latzhose.
Aber das ist auch schon wieder 40 Jahre her.
Nicht ganz.
Wann war das? Das war vor 30 Jahren?
Das war vor 30 Jahren, klar.
Siehste, das ist entschuldbar, das ist verjährt.
Ja, aber ich habe gerne
Latzhose. Aber heute würdest du keine Latzhose.
Ich habe nichts gegen Männer, die Latzhose tragen, nein. Das sind alles Äußerlichkeiten. Und da ist wieder bei Frauen, weißt du, die Blonden und die was und die Emanzen oder die ihre Haare mit Henna rot färben und bla 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 und die Flintenweiber. Das ist alles so oberflächlicher Scheiß. Man muss die Leute danach bewerten, was sie sagen,
aber es
was
gibt
sie
ja machen. Aber dieses Klischee, dieses Müsli-Mannes, sage ich jetzt mal so, um nochmal auf die Latzhose so, das Klischee hat ja seine wahren Ursprünge. Und
das hat seine Ursprünge. Aber wir werden darüber auch wahrscheinlich nicht beim nächsten Mal drüber reden, aber demnächst mal drüber reden, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Sache.
Ja, und das ist auch ein tolles Thema, ist auch ein lustiges Thema.
Ist auch ein lustiges Thema, aber auch ein sehr, sehr ernstes Thema, weil das natürlich...
Und in dem Zusammenhang möchte ich mich bei Vanessa bedanken, die hat mir nämlich geschrieben und die hat gesagt, wir sollen mal, weil es gibt ja eine Facebook-Seite, Blühende Landschaften, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir sollen mal über das Thema Homosexualität in der DDR, beziehungsweise in der Bundesrepublik sprechen.
Oh ja.
Und da habe ich auch einige witzige, lustige Geschichten, beziehungsweise interessante, spannende, traurige, tragische, aufregende Geschichten zu berichten, weil das ja einfach auch wirklich ein Thema war und nach wie vor ist, aber speziell natürlich Homosexualität in der DDR, aber natürlich auch in der Bundesrepublik der 70er, 80er Jahre. Also
auf
vielen
jeden
Dank,
Fall. Da Vanessa. Da fällt mir auch direkt was zu ein. Also da machst du jetzt auch wieder eine Tür auf, definitiv.
Ne?
Ja, und ich möchte mich mal bedanken an der Stelle bei meinem lieben alten Freund Peter Dickmeier, der sich zu unserem letzten Podcast geäußert hat und war sehr erbost, dass wir die Spliff Radio Show unter den Tisch gekehrt haben. Das war nämlich die erste Platte, nachdem Nina Hagen sich von ihrer Band getrennt hat. Da wurde aus Spliff nämlich erstmal die Spliff Radio Show. Und das war richtig. Eine Platte, die war auf Englisch und die war wirklich auch maßstäbesetzend für den Rest der deutschen Rockmusik, kann man jetzt so nicht sagen, aber definitiv war ein ganz wichtiges Album auch. Also das haben wir ein bisschen vergessen, also da gab es noch die Spliff Radio Show.
Ja, aber ansonsten muss ich sagen, ich habe sehr viele gute Rückmeldungen zum Nina Hagen Podcast bekommen. Also das scheint doch ein Thema zu sein, was die Hörer interessiert hat. Ich glaube, das ist auch eine Folge. Also wenn du das noch nicht gehört haben solltest, lieber Hörer, der du jetzt diese Folge hörst, also die Folge dann vor 4 Oktaven für ein Halleluja, die ist über Nina Hagen. Also das ist sehr, sehr interessant, finde ich.
Ja, und ich fand es heute auch interessant. Das ist natürlich ein Thema. Ja. Wie gesagt, zwei alte weiße Männer reden über Frauen. Was soll denn dabei rumkommen? Ja, also diese Tatsachen, dieses mal Abstecken dieser historischen Gesetzlichkeiten, hier Paragraph 218 und Eherecht und Wahlrecht und so weiter, das ist wirklich, wir sind einen Schritt weiter, sagen wir mal so, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinkommen wollen, müssten, sollen.
Absolut, absolut.
Ne? Deswegen, liebe Frauen, wir lieben euch.
Absolut.
Was bleibt uns auch anderes übrig?
Nee, wir sind euch wirklich also ergeben und ihr seid einfach wunderbare, herrliche Zauberwesen und
Frauen
auch
sind
wenn
einfach
wir euch, auch wenn wir eure Logik manchmal nicht ganz verstehen.
Nee.
Und auch wenn ihr uns vielleicht manchmal ein bisschen nervt, aber wir nerven euch ja auch.
Richtig.
Aber ihr habt einen herrlichen Humor und ihr seid einfach wunderbar und wir lieben euch wirklich extremst.
Von Herzen. Frauen sind einfach die besseren Männer.
Genau. Und darf ich zum Schluss noch Werbung machen, Hennes?
Ja, Was würdest du jetzt? Nein, Thomas, das erlaube ich dir nicht. An dieser Stelle Werbung. Hast du eigentlich gelitten? Bist du eigentlich beschmiert? Natürlich darfst du Werbung machen. Es ist doch auch dein Podcast.
Ja, sicher doch. Nein, ich habe nämlich, liebe Leute in nah und fern, ich bin ja ab und zu als Hörbuchsprecher unterwegs und ich habe jetzt ein Hörbuch für Menschen ab 8 Jahren einlesen dürfen. Ich habe es dir schon geschickt, ne? Müsste eigentlich schon bei euch auf dem Küchentisch liegen.
Vielen Dank, ja. Dankeschön für dieses
Und das heißt hier. Geisterschule Blauzahn, Lehrer mit Biss, das ist Teil 1 einer hoffentlich Tetralogie von Barbara Rose, handelt von einem Jungen namens Freddy, der auf ein Geisterinternat kommt. Da warten Skelette auf ihn und Vampire und Ratten und Mäuse und Fledermäuse und Untote und Zombies, die ich alle sprechen darf. Regie hatte der wahnsinnig nette, kluge, tolle Sven Stricker, Sörensen. Ne?
Lieber ja, Sven, Grüße. Wir duzen dich ja jetzt.
Ach so, genau.
Lieber Sven.
Danke lieber auch Sven, noch wir duzen dich und es war wirklich geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Und das gibt's jetzt bei Audible und es gibt's auch als CD zu kaufen.
Ah, wirklich?
Und
in feststofflicher
wenn ihr
Form.
Wollt, ja, es gibt's auch einen Stock. Also, und ich bin wirklich überrascht und auch dankbar, dass es das als CD gibt, weil ich glaube, es wird nicht mehr lange CDs geben. Deswegen, liebe Freunde, hört euch das an. Geisterschule Blauzahn. Geht 2,5 Stunden, kann man sich auf einer Autofahrt oder beim Spaziergang oder beim Essen kochen anhören. Eigentlich ein Spaß für die ganze Familie.
Großartig.
Werbung Ende.
Lieben Gruß nochmal an Sven Stricker und danke für die neue Folge von Sörensen ja, Trinkfeuer. Auch sehr,
stimmt,
sehr,
gibt's
sehr.
Ja auch ein neues Hörspiel, genau.
Ganz genau, ja, richtig, ja, ganz, ganz klasse. Und es gibt's auch als Buch, gibt's demnächst sogar, glaube ich, auch als Lesung. Und uns gibt's auch nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Mhm. Wie gesagt, dieses Thema Frauen können wir, das sprengt natürlich den Rahmen. Da müssten wir natürlich, da braucht's ja ein ganzes Leben, um sich damit zu beschäftigen. Aber das haben wir ja, wir haben ja noch ein paar Jahre. Nicht wahr? Paar ich Jahre haben wir noch. Komm.
Ja, ach. Ja, ja.
So. Jo, jetzt muss ich auch. Ich muss heute kochen übrigens. Ich muss heute.
Und was gibt es? Weißt du schon, was gibt?
Ja, es gibt Pizza. Es gibt tatsächlich Pizza.
Lecker.
Ja, also mein Freund Klaus ist wirklich ein fantastischer Pizzabäcker. Das muss man wirklich sagen. Der macht den Teig auch selber. Soweit bin ich noch nicht. Also ich kaufe den Teig immer im Supermarkt zum Ausrollen. Der ist aber sehr gut und der Rest, die Zutaten da drauf, das mache ich dann. Aber es ist so viel um Längen besser als jede fucking Tiefkühlpizza. Ich weiß, es gibt mittlerweile echt gute Tiefkühlpizzen, aber auch da wieder dieses Erfolgserlebnis, so nach dieser Pizza da rauszuholen und zu sagen, das habe ich gut.
Nein,
ich habe.
Es macht ja auch Spaß. Wir machen das ja auch hier so ein bisschen familienintern, so die Pizza selber belegen und die Zutaten kaufen und einfach sagen, ach, komm mal, machen wir noch das und machen wir noch das.
Auch das ist immer so, weißt du, so auch natürlich habe ich jetzt irgendwie den Spinat nicht selber gepflückt und die Tomatensoße nicht selber wirklich.
Den Spinat nicht selber geschossen sozusagen.
Ganz richtig, ja.
Erjagt.
Oder diese Fake-Salami selber aus dem 3D-Drucker. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich esse ja kein Fleisch. Es gibt aber eine sehr, sehr, sehr leckere, sehr würzige Salami. Da kommt auch Käse drauf. Und der wird auch von mir gerieben. Den habe ich ja auch selber nicht gezitzt, sondern den habe ich gekauft.
Gezitzt?
Ja, wie nennt man das denn sonst? Entschuldigung, ist dieser Käse frisch gezitzt? Und...
Das ist eigentlich ein Helge Schneider-Wort, oder?
Lass es aufhören, ich kann nicht mehr.
Leute, macht's gut, bleibt gesund und bis nächste Woche.
Ihr Lieben, haut rein, bis die Tage.
Tschüss. Tschüss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.